SWR 2 aktuell.
Ich bin Florian Zelt, wünsche Ihnen einen schönen Dienstagmittag an diesem 29. November. Und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Erleichterte Einwanderung von Fachkräften, Bundesregierung plant Punktesystem. Viele offene Fragen, Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister diskutieren über 49-Euro-Ticket und mehr Flüssiggas. Katar verkündet Gasliefervertrag mit Deutschland. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die Probleme, die unter anderem der demografische Wandel mit sich bringt, Altenpflege, Handwerksbetriebe oder IT-Branche. Deutschland braucht dringend Fachkräfte. Darum soll es heute im Bundeskabinett gehen. Geringere Hürden für Arbeitskräfte aus Drittstaaten, also außerhalb der Europäischen Union, sollen helfen. Beispielsweise weniger erforderliche Sprachkenntnisse oder eine Prüfung von Berufsqualifikationen erst nach Einreise. Das steht in einem Eckpunktepapier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Und über den Fachkräftemangel in Deutschland und die Konsequenzen, die Ampelkoalition daraus ziehen will, berichtet Kai Küstner aus Berlin.
Sehr geehrte Fluggäste, Ihre Abflugzeit verzögert sich um mehrere Stunden. Als Durchsagen dieser Art im Sommer, mitten in der Ferienzeit, also allzu zahlreich an deutschen Flughäfen ertönten, wurde einmal mehr klar, Deutschland hat ein Fachkräfteproblem. Diesmal waren es die Gepäckabfertiger, die fehlten und die man dann spontan in der Türkei anzuwerben versuchte. Dies aber ist nur ein Beispiel von sehr vielen.
Ganz ehrlich, wir kennen die Daten seit 50 Jahren,
klagt aktuell Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie im ARD-ZDF-Morgenmagazin. Und diese Daten belegen schwarz auf weiß, die einst geburtenstarken Jahrgänge gehen nun in Rente. 400.000 Fachkräfte pro Jahr wären Berechnungen zufolge nötig, um das auszugleichen.
Aus dem Begriff Fachkräftemangel können wir das Wort Fach doch inzwischen streichen, wenn wir durch unsere Städte gehen, an den Restaurants vorbeigehen. Also ja, wir brauchen qualifizierte Einwanderung, gar keine Frage.
Dieser Satz steht so auch im Ampel-Koalitionsvertrag. Und um diese Einwanderung zu erleichtern, wollen SPD, Grüne und FDP nun unter anderem bei den Deutschkenntnissen, bei der Anerkennung von Abschlüssen bei ausländischen Fachkräften flexibler werden. Und gleichzeitig, Vorbild Kanada, hohe Einwanderungshürden mithilfe eines Punktesystems abschleifen. Zu den Auswahlkriterien können Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug und Alter gehören, heißt es wörtlich in dem 23 Seiten Eckpunktepapier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt.
Deutschland muss eben ein modernes Einwanderungsland werden. Da ist ja in den letzten Jahrzehnten vieles falsch gelaufen,
befand FDP-Fraktionschef Christian Dürr im ZDF. Während bei der Fachkräfteeinwanderung, also innerhalb der Ampel, weitgehend Einigkeit herrscht, gibt es über den nächsten Schritt weiter Streit, über die Einbürgerung nämlich. Der FDP geht das, wie sie betont, alles etwas zu schnell. Man sei beim Thema Einbürgerung, die SPD-Innenministerin Nancy Faeser erleichtern möchte, schon weiter als beim Thema Fachkräfteeinwanderung. Sätze also, klagt der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Stefan Thome im rbb24-Inforadio, den zweiten Schritt vor den ersten.
Ein auf die lange Bank schieben, ein nach hinten schieben der wichtigen Arbeitskräfteeinwanderung und ein Vorziehen anderer Vorhaben, das war so nicht in unserem Zeitplan vereinbart. Der Zeitplan ist auch ein wichtiges Element.
Man stehe nicht bei der Einbürgerung auf der Bremse, sondern auf dem Gaspedal bei der Fachkräfteeinwanderung, beteuert Thome.
Deutschland braucht also dringend Fachkräfte. Auch darum soll es im Kabinett gehen am Mittwoch. Ein Bericht war das von Kai Küstner. Mehr Leute sollen auf Bus und Bahn umsteigen und deswegen soll ja das 49-Euro-Ticket kommen. Nur wann ist die Frage? Der März oder der April waren im Gespräch. Jetzt sollen die Pläne möglicherweise nicht vor Mai kommenden Jahres umgesetzt werden. Davon geht der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV aus. Es sind noch viele Fragen offen, die Verkehrsminister der Bundesländer bei ihrem Treffen heute zu besprechen haben. Und mit dabei ist auch die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Eder. Sie hat heute früh in SWR aktuell mehr Geld vom Bund gefordert.
Kompliziert macht es, dass man einfach alle anderen Tarifsysteme darauf anpassen muss. Es kann ja nicht sein, dass ich ein Ticket habe für 49 € und dann die normale Wochenkarte quasi genauso viel kostet. Das heißt, die Verbünde und die Kommunen als Aufgabenträger wie als Länder sind da vor großen Herausforderungen. Aber es gibt auch noch massive finanzielle Klärungen, die herbeizuführen sind. So haben ja die kommunalen Spitzenverbände zum Beispiel angekündigt, wenn es keine Nachschusspflicht gibt, dass sie das Ticket nicht unterstützen werden. Der VDV, also der Verband der Verkehrsunternehmen, geht davon aus, dass das Ticket erheblich teurer wird als das, was der Bund avisiert hat, nämlich die 1,5 Milliarden vom Bund und 1,5 Milliarden von den Ländern. Der VDV geht davon aus, dass wir über 4 bis 4,5 Milliarden Euro reden. Und hier muss heute ganz dezidiert nochmal darüber gesprochen werden, wenn diese Mehrkosten entstehen, wer die denn am Ende zu tragen hat.
Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Eder. Die Liste der Probleme und der offenen Fragen ist also lang. Christine Behle, die stellvertretende Verdi-Vorsitzende, hat gesagt, mit dem Ausbau des ÖPNV und Investitionen ins Personal kann die Wende ins Rollen gebracht werden. Davon ist Deutschland noch weit entfernt und deswegen hat die Gewerkschaft Verdi heute den bundesweiten Aktionstag für eine auskömmliche Finanzierung des ÖPNV gestartet. Ein Schwerpunkt der Aktion heute ist in Stuttgart und dort ist Andreas Schackert, Bundesfachgruppenleiter Bus und Bahn von Verdi. Herr Schackert, was wollen Sie denn mit dem Aktionstag heute konkret erreichen?
Wir wollen die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die aktuellen Beschlüsse von Bund und Ländern für den ÖPNV einen deutlichen Rückschritt bedeuten. Die Einführung des Deutschland-Tickets ist nicht ausfinanziert. Das heißt, das Ticket wird wahrscheinlich mehr Kosten verursachen oder ziemlich sicher mehr Kosten verursachen, als Bund und Länder bereit sind, dafür auszugeben. Und vor allem die kommunalen Verkehrsunternehmen werden nicht profitieren von der Erhöhung der Regionalisierungsmittel, die in der übernächsten Woche im Bundestag beschlossen wird. Und das heißt, es ist nicht ausreichend Geld da, um die inflationsbedingten Kostensteigerungen abzufangen, geschweige denn, um den notwendigen Personalausbau zu finanzieren oder auch nur das bestehende Personal ordentlich zu bezahlen.
Sie sagen, es ist nicht genug Geld da. Wo soll das denn herkommen?
Ja, das ist die große Schwierigkeit. Der kommunale ÖPNV, der einen großen Teil unseres ÖPNV ausmacht, das sind die großen kommunalen Unternehmen, wie in Stuttgart die SSB oder in Mannheim die RNV oder in Karlsruhe die VBK. Aber auch in den Landkreisen, wo die privaten Unternehmen fahren, aber im Auftrag der Kommune, der wird heute vorwiegend aus den Haushalten der Kommunen bezahlt. Und die Kommunen können sich das heute schon nicht mehr leisten. Und es kann ja auch nicht sein, dass die Qualität des ÖPNV und auch die Arbeitsbedingungen davon abhängen, was eine einzelne Kommune selber leisten kann. Und wir sagen, Bund und Länder müssen hier mehr in die Pflicht gehen. Über die Regionalisierungsmittel finanziert der Bund den Schienenverkehr, also den regionalen Eisenbahnverkehr.
Das wird aber oft nicht 1:1 weitergegeben von den Bundesländern.
Das wird oft nicht 1:1 weitergegeben, aber das Problem ist, dass das Geld eben auch nur für den Schienenverkehr da ist. Und das heißt, für Straßenbahnen und Omnibusse ist das Geld nicht da und da sind die Kommunen ziemlich alleine, wenn nicht das Land unterstützt. Das passiert in Baden-Württemberg, aber nicht in ausreichendem Maß.
Wenn Baden-Württemberg jetzt verspricht eine Mobilitätsgarantie in Bus und Bahn von 5 bis 24 Uhr, so steht das ja im Landeskonzept Mobilität und Klima, da sind die Eckpunkte vor ein paar Wochen beschlossen worden im Ministerrat. Sind das aus Ihrer Sicht dann nicht finanzierbare leere Versprechungen?
Naja, bei diesem Landeskonzept gehört ja dazu, dass das Land sagt, die Kommunen sollen selber gucken, wo sie das Geld dafür herbekommen. Ich will gar nicht das Land Baden-Württemberg per se kritisieren. Es ist so, dass der Verkehrsminister Herrmann, wenn man auch bundesweit guckt, auf einem sehr richtigen Weg ist und dass hier sehr viel Geld für den ÖPNV in die Hand genommen wird. Aber gerade dass der mit der Mobilitätsgarantie ja verbundene und die damit verbundene Idee des Mobilitätspasses, dass die Kommunen also jetzt eigene Finanzquellen nochmal suchen sollen, um den ÖPNV zu finanzieren durch höhere Parkgebühren, durch Umlagen auf Kfz-Halter und so weiter, die verschiebt die Verantwortung wieder in die einzelne Kommune und verschiebt sie in die Frage, wie leistungsfähig ist eine einzelne Kommune und wie leistungsfähig sind sind die Menschen, die dort wohnen. Und vor allem verschiebt sie in einen Bereich, in dem wir es ganz schwer haben, eine soziale Abstufung vorzunehmen.
Schauen wir noch mal kurz auf das 49-Euro-Ticket. Wird das Ihrer Meinung nach helfen, die Verkehrswende zu beschleunigen? Oder spült es lediglich die Schwächen des ÖPNV verstärkt an die Oberfläche, wenn wieder mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen? Obwohl der gar nicht ausreichend vorhanden ist.
Für eine Verkehrswende, ja, braucht man wie für alle Dinge, die gut funktionieren sollen, nicht nur ein Element, sondern man braucht mehrere. Wir brauchen einen Ausbau des ÖPNV, Wir brauchen politische Maßnahmen, die es weniger attraktiv machen, den eigenen Pkw zu benutzen. Und der ÖPNV muss auch attraktiv sein, dadurch, dass er nicht zu teuer ist. Nur den ÖPNV preiswerter zu machen, aber ihn nicht auszubauen und ihn nicht auch dadurch attraktiver zu machen, dass man den motorisierten Individualverkehr einschränkt, das wird nicht reichen. Und das Geld wird dann weitgehend verpuffen.
Andreas Schackert, Bundesfachgruppenleiter Bus und Bahn von Verdi. Es ist 12.15 Uhr. Sie haben SWR 2 aktuell eingeschaltet. Die Ukraine rechnet mit dem schlimmsten Winter seit dem Zweiten Weltkrieg. Eiseskälte und dazu flächendeckende Stromausfälle werden befürchtet. Eine dramatische Kombination also. Das Deutsche Rote Kreuz versucht zu helfen. Wie? Das hat Isabel Asfahani heute früh im SWR aktuell Interview erzählt. Sie ist beim Deutschen Roten Kreuz in der Stabsstelle Katastrophenschutz.
Und zum Beispiel Heizöfen geliefert, aber auch Generatoren, die zum Beispiel an Krankenhäuser und Schulen übergeben werden. Das ist natürlich wichtig, gerade in dieser Situation, dass zum Beispiel kritische Infrastrukturen weiter funktionieren.
Und um Hilfen für die Menschen in der Ukraine für den Winter geht es heute auch bei den Außenministerinnen und Ministern der NATO-Staaten. Die treffen sich zu Beratungen in Bukarest, aber auch weitere Rüstungshilfen ist ein Thema. Stefan Überbach berichtet.
Auf die Rüstungshilfe und die finanzielle Unterstützung der NATO zur Abwehr der russischen Invasoren kann sich die Ukraine weiterhin fest verlassen, verspricht Generalsekretär Jens Stoltenberg. Wenn Putin und andere autoritäre Führer sehen, dass sich Gewalt auszahlt, hören sie nicht damit auf. Das macht die Welt unsicherer und uns alle verwundbarer. Es ist also in unser aller Interesse, der Ukraine zu helfen. In den nächsten Tagen und Wochen rechnet der NATO-Generalsekretär mit weiteren russischen Angriffen auf die ukrainische Energieversorgung. Präsident Putin versuche, die Kälte als Waffe einzusetzen. Für die Menschen in der Ukraine sei das ein furchtbarer Start in den Winter.
This is a horrific start to the winter.
Bei den Beratungen über die weitere Unterstützung für die Ukraine soll es deshalb nicht nur um Winterausrüstung, medizinisches Material oder Störsender zur Drohnenabwehr für die ukrainischen Streitkräfte gehen, sondern auch um Generatoren und Transformatoren sowie um weitere Technik, Know-how und Finanzhilfen zur Wiederherstellung der Strom- und Gasversorgung. Dazu soll es unter anderem auf deutsche Initiative hin konkrete Gespräche mit Ländern der NATO und der G7 geben, die entsprechende Kompetenzen mitbringen. Außenamtschefin Annalena Baerbock hatte bei ihrer Haushaltsrede in der vergangenen Woche der Ukraine die Unterstützung und die Solidarität der Bundesregierung zugesichert.
Weil eben die Bombardierung nicht aufhört, trotz Getreidedeal, trotz Diplomatie über Saporitscha, sondern gezielt Infrastruktur angegriffen wird. Und wir lassen nicht zu, dass die Strategie des Verhungerns und des Erfrierens von Russland erfolgreich ist.
Eine Reportage von Stefan Überbach. Zwei Wochen dauern die aktuellen Angriffe der Türkei auf kurdische Stellungen in Syrien und im Irak jetzt schon. Hunderte Ziele hat die Türkei angegriffen. Und trotz internationaler Aufrufe in Richtung Präsident Erdogan, sich zurückzuhalten, wächst bei den Kurden die Angst vor einer türkischen Bodenoffensive. Anna Osius berichtet.
Wieder schlägt ein türkisches Geschoss in Nordsyrien ein. Eine Rauchwolke steigt auf. Bilder der Nachrichtenagentur Reuters zeigen den anhaltenden Beschuss von türkischer Seite. Präsident Erdogan gibt sich in Reden entschlossen.
Die Türkei hat das Recht zu handeln. Innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen. Für die eigene Sicherheit. Niemand kann uns daran hindern, dieses Recht auszuüben.
Eine Reaktion auf den Anschlag in der Istanbuler Einkaufsstraße vor rund zwei Wochen, so stellt Erdogan es dar und betont, er gehe in Nordsyrien nur gegen Stellungen der syrischen Kurdenmiliz YPG vor. Darin sieht die Türkei den syrischen Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Ankara macht diese für den Anschlag in Istanbul verantwortlich. Beide Gruppen weisen das zurück. Hunderte Kurden demonstrierten in der syrischen Stadt Kamischli gegen einen Krieg. Steht eine Bodenoffensive türkischer Truppen in Nordsyrien unmittelbar bevor? Die Kurden machen sich offenbar auf das Schlimmste gefasst, vor allem die Zivilisten. So auch im kleinen Dorf Girdahol nahe der türkischen Grenze. Eine verkohlte Stelle auf dem Acker, nur wenige Meter von einem Wohnhaus entfernt, zeugt von dem Schrecken. Vor wenigen Tagen wurde das Dorf von Mohammed Amin von einer türkischen Drohne angegriffen.
Das Dorf ist jetzt leer. Die Menschen haben Angst vor den türkischen Bomben. Was haben diese Bewohner verbrochen, dass sie ihr Zuhause verlassen mussten? Hier gab es keine Kämpfer. Aber alle wissen, dass Erdogans Ziel nicht die Kämpfer sind, sondern alle Kurden aus der Grenzregion zu vertreiben.
Tatsächlich ist dem türkischen Präsidenten Erdogan das Erstarken der Kurden im Norden Syriens schon lange ein Dorn im Auge. Er will die kurdischen Kräfte in Syrien deutlich zurückdrängen, vor allem damit die eigene kurdische Minderheit in der Türkei nicht gestärkt wird. Der Anschlag in Istanbul sei für ihn nur ein Vorwand, seine lange geplante Operation nun durchzuziehen, sagen viele Kurden. So auch Sahr al-Din, der 59-Jährige, entkam vor wenigen Tagen selbst nur knapp dem Tod, als er nach einem Angriff im Ort Takil Bakil Zivilisten helfen wollte, sei er beschossen worden, berichtet er.
Erdogan tötet Zivilisten, zerstört die Infrastruktur. Wir haben hier niemandem etwas getan. Ich rufe die UN und die internationale Gemeinschaft auf, diesen Mörder zu stoppen, der Verbrechen an uns verübt.
Doch selbst die USA, eigentlich Verbündete der Kurden in Nordsyrien im Kampf gegen den IS, sind in ihrer Kritik an der Offensive bislang zurückhaltend. Der Hintergrund zu Beobachter, die Türkei habe die NATO-Staaten mit dem bislang verhinderten NATO-Beitritt von Finnland und Schweden in der Hand.
Gleich 12.21 Uhr, Dienstagmittag. Sie hören SWR 2 aktuell. Die Mutter aller Spiele. Das war der Titel für das WM-Spiel 1998 zwischen dem Iran und den USA. Damals schenkten die iranischen Spieler den amerikanischen Kickern weiße Rosen vor dem Spiel als Friedenszeichen. Aus dem Frieden ist nichts geworden. Die politische Situation ist aufgeheizt und bekommt zusätzliche Brisanz, wenn die beiden Mannschaften heute Abend um 20 Uhr bei der Fußball-Weltmeisterschaft aufeinandertreffen. Im Iran toben seit Wochen Proteste gegen das Regime, das die Schuld dafür unter anderem den USA gibt. Unsere Korrespondentin Karin Senz berichtet.
Nieder mit Amerika. Die Parole ist Pflicht bei Pro-Regime-Demonstrationen im Iran. Diesmal rufen sie Spezialkräfte der mächtigen Revolutionsgarden. Männer und Frauen knien am Boden und strecken dabei die Faust kämpferisch in die Luft. Es ist eine der Spezialeinheiten, die in diesen Tagen auf den Straßen im Iran brutal gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vorgeht. Vor ihnen sitzt der oberste religiöse Führer Ayatollah Ali Khamenei. Das Problem sind nicht ein paar Krawallmacher auf der Straße, auch wenn jeder Krawallmacher, jeder Terrorist bestraft werden muss. Das Schlachtfeld ist viel größer. Der Hauptfeind ist die globale Arroganz. Als globale Arroganz bezeichnet das Regime die Vereinigten Staaten. Neben Israel der Erzfeind. Die würden mit hinter den Protesten der letzten Monate stecken. Und ausgerechnet gegen sie geht es bei der Fußball-Weltmeisterschaft beim letzten Gruppenspiel um alles. Die Islamische Republik könnte zum ersten Mal in ein Achtelfinale einziehen. Es wäre ein Sieg für das Regime, ein Propagandasieg. Beim ersten Spiel gegen England läuft es noch nicht rund. Der Iran verliert mit 2-6 und zu Hause feiern Demonstrantinnen und Demonstranten die Pleite der eigenen Mannschaft. Gegen Wales gelingt ein 2-0-Sieg. Diesmal scheinen die Richtigen zu feiern, die Fans der Nationalmannschaft. Ein Teheraner schildert, sie versuchen Stimmung zu machen und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dieser Sieg ist wohl eine Niederlage für alle Menschen, die die letzten Monate auf den Straßen waren, und ein Sieg für die iranische Regierung. Das sollten wir akzeptieren. Die Hackergruppe Black Reward veröffentlicht ein aufgezeichnetes Gespräch, angeblich aus einer Sitzung der Revolutionsgarden. Es soll den WM-Propagandaplan belegen. Da heißt es, dass die katarische Regierung in der Woche vor der WM Teheran versprochen habe, alle regimekritischen Kundgebungen, Äußerungen und Symbole zu unterbinden. Außerdem geht es angeblich darum, mehr als 5000 regimetreue Fans kostenlos nach Katar zu schicken. Sie sollen für die richtige Stimmung in und um das Stadion sorgen. Inzwischen wurden iranische Beamte der Sicherheitsorgane als Fußballfans in Katar identifiziert. Gesten wie 1998 sind nicht zu erwarten. Damals treffen die beiden Mannschaften zum ersten Mal aufeinander, bei der WM in Frankreich, ebenfalls in einer politisch aufgeheizten Stimmung. Die iranischen Spieler schenken den Amerikanern damals weiße Rosen als Symbol des Friedens. Davon ist man heute weit entfernt. Man könne die Probleme mit den USA nicht durch Verhandlungen lösen, meint Khamenei in seiner Rede vor wenigen Tagen. Washington würde sein Land nur als Geisel nehmen wollen. Die USA verlangen für ein Ende der Feindseligkeiten, dass der Iran sein Atomprogramm aufgibt, die Verfassung ändert, sich darauf beschränkt, seinen Einfluss nur noch im eigenen Land auszuüben und seine Rüstungsindustrie zumacht. Mehr als 40 Jahre dauert dieser erbitterte Streit zwischen Teheran und Washington, bis jetzt ohne einen Gewinner. Nur auf dem Rasen schafft der Iran einen Sieg. Das Spiel 1998 gewinnt er mit 2-1.
Und wir bleiben noch einen Moment in Katar, denn dort wird aktuell nicht nur politisch brisanter Fußball gespielt, sondern es werden auch langfristige Abkommen geschlossen. Natürlich geht es um die Lieferung von Flüssiggas nach Deutschland. Katars Energieminister hat mitgeteilt, die Lieferung solle 2026 beginnen. Unser Korrespondent für die Region Moritz Behrendt berichtet.
Eine jährliche Lieferung von bis zu 2 Millionen Tonnen wurde vereinbart. Das Abkommen hat nach Angaben Al-Kabis eine Laufzeit von 15 Jahren. Zu den Kosten gibt es bislang keine Informationen. Das Flüssiggas soll vom staatlichen Energiekonzern QatarEnergy an das US-Unternehmen ConocoPhillips verkauft werden, das es weiter nach Brunsbüttel liefere. Deutschland versucht, ausbleibende Gaslieferungen aus Russland unter anderem mit Flüssiggaslieferungen zu ersetzen, für die an der deutschen Küste mehrere Terminals gebaut werden. Katar ist einer der weltweit größten Exporteure von Flüssiggas. Bereits im März hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck mit Katar eine Energiepartnerschaft vereinbart. Ende September reiste auch Bundeskanzler Scholz zu Energiegesprächen an den Golf. Konkrete Abkommen wurden aber nicht getroffen. Deutlich wurde, dass das Emirat nur langfristige Verträge akzeptieren würde. Nach Angaben des katarischen Energieministers befindet sich das Emirat in Gesprächen über weitere Gaslieferungen mit deutschen Unternehmen. Sein Land habe gute Beziehungen zu deutschen Unternehmen und zur deutschen Regierung, sagte er in Doha.
Moritz Behrendt über den Flüssiggasdeal zwischen Katar und Deutschland. Robert Habeck hat die Vereinbarung begrüßt. Der Bundeswirtschaftsminister ist heute Gast beim Bündnis Zukunft der Industrie, dem insgesamt 17 Partner aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik angehören. Ziel der Plattform ist es, sich konkrete Gedanken darüber zu machen, wie der Industriestandort Deutschland gestärkt werden kann. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Welche Rolle spielt denn dabei das Thema Energieversorgung?
Ja, das Thema Energie spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle, wenn es darum geht, den Industriestandort Deutschland zu sichern bzw. im besten Falle sogar zu stärken. Das Bündnis hat 6 zentrale Handlungsfelder identifiziert. Ganz vorne steht Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen verlässlich sichern. Der Flüssiggasdeal mit Katar ist in dem Zusammenhang sicherlich ein wichtiges Puzzlestück. Das hat der Bundeswirtschaftsminister auf der Veranstaltung heute auch betont. Wenngleich bezahlbar natürlich ein dehnbarer Begriff ist, denn in anderen Ländern ist Energie oft deutlich günstiger. Ein großes Problem für den Industriestandort Deutschland, auch aus Sicht von BDI-Präsident Siegfried Russwurm.
Wenn Energie 5-mal so viel kostet wie in den USA zum Beispiel, dann stellen sich viele Unternehmerinnen und Unternehmen die Frage, sind wir eigentlich mit unserer Produktion, die viel Energie braucht, noch am richtigen Standort? Und wenn dann die Kunden auch noch global verteilt sind und nicht uns ein extra Geld dafür geben, weil wir so nett aus Deutschland sind, dann wird es schwierig für die Unternehmen.
Soweit der BDI-Präsident im ZDF-Morgenmagazin vor Beginn der Veranstaltung. Weitere zentrale Themen sind aus Sicht des Bündnisses die Anpassung an den Klimawandel als strategische Herausforderung, die Weiterentwicklung der Rohstoffstrategie und natürlich die digitale Transformation seit Jahren ein Dauerbrenner.
Ein Punktesystem soll ja die Einwanderung von Fachkräften aus dem Nicht-EU-Ausland vereinfachen, so plant es die Bundesregierung. Wir haben gerade darüber berichtet. Und die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, hält mehr Einwanderung für dringend erforderlich. Wie steht denn die deutsche Wirtschaft zu diesem Thema? Ähnlich?
Ja, sehr offen würde ich sagen, der Fachkräftemangel wird von Jahr zu Jahr größer. Mittlerweile leiden ja fast alle Unternehmen unter dem Problem, dass sie nicht mehr genügend Fachkräfte finden. Insofern geht am Thema Zuwanderer nicht nur aus Sicht von Andrea Nahles kein Weg vorbei. Auch BDI-Präsident Russwurm ist klar, dass es ohne Zuwanderung nicht geht.
Aus dem Begriff Fachkräftemangel können wir das Wort Fach doch inzwischen streichen, wenn wir durch unsere Städte gehen, an den Restaurants vorbeigehen. Also ja, wir brauchen qualifizierte Einwanderung, gar keine Frage.
Darüber hinaus sei es aber auch nötig, die Ausbildung auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen, die Schulabbrecherquoten zu verringern und mehr Wert auf Berufsorientierung schon in der Schule zu legen.
Schauen wir noch kurz auf den deutschen Aktienmarkt. Hat sich der DAX denn von den Verlusten zum Wochenstart erholt?
Ja, gestern hatten die heftigen Proteste in China gegen die strikte Null-Covid-Politik die Märkte belastet. Das Thema ist noch nicht so ganz überwunden. Vor allem setzt sich die Erkenntnis durch, dass China wohl nicht so schnell von der Null-Covid-Strategie abrücken wird. Insofern der DAX heute unentschlossen, kaum verändert, pendelt um die Marke von 14.400 Punkten.